Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn ein eisgrauer Jazzfan errötend, klopfenden Herzens und mit Blumen in der Hand dieses traditionsgeweihte Podium betritt, dann werden Sie schon ahnen, wen er Ihnen anzukündigen hat. Das Jutta Hip Quintett.
Soweit Hans Gertberg vom Hessischen Rundfunk mit seiner Ankündigung des Jutta Hip Quintetts am 28. Mai 1955 anlässlich des dritten deutschen Jazzfestivals in Frankfurt am Main. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Im heutigen zweiten Teil unserer Musikbox dreht sich wieder alles um Jutta Hip. Sie war Jazzpianistin, ist in den frühen 50er Jahren in der Bundesrepublik sehr erfolgreich geworden und hätte im Februar 2025 ihren 100. Geburtstag feiern können. Jutta Hip hatte als erste Frau in Nachkriegsdeutschland ein eigenes Quintett und wurde 1953-54 zur besten Jazzpianistin gewählt. Sodann hat sie der amerikanische Plattenproduzent und Jazzautor Leonard Feather über den Atlantik nach New York in die Welthauptstadt des Jazz gelotst. Im ersten Teil habe ich euch über Jutta Hips Werdegang in der unmittelbaren Nachkriegszeit bis 1954 berichtet. Sie hat damals mit Jazzmusikern wie Albert Mangelsdorf, Emil Mangelsdorf, Hans Koller, Attila Zoller, Jocki Freund und Rolf Kühn zusammengespielt. Das war die Crème de la Crème des deutschen Jazz. Heute geht es mit Jutta Hip über den großen Teich nach New York. Dort spielte sie 1956 drei LPs für das berühmte Label Blue Note Records ein. Doch ihr Start und der Alltag im Melting Pot Manhattan war für die gebürtige Leipzigerin alles andere als einfach. Hier zum Einstieg erstmal ein Song von ihr gemeinsam mit dem schwedischen Baritonsaxophonisten Lars Gullin. Thank you. Der Irving Berlin Song Always mit Jutta Hipp am Piano und Lars Gullin am Baritonsaxophon. Gespielt von einer 70 Jahre alten Singleschallplatte aus dem Jahr 1955. Das Jahr 1955 ist sicherlich ein Glücksjahr für Jutta Hipp. Sie feierte ihre größten Erfolge. In den USA erschien bei Blue Note Records eine 10-Inch-Langspielplatte mit dem Titel Jutta. Die Aufnahmen waren unter der Leitung des Konzertmanagers Horst Lippmann in Frankfurt am Main entstanden. Der amerikanische Jazzautor Leonard Feather hatte Jutta Hipp nach einem Konzert von Billie Holiday kennengelernt und sie dann Alfred Lion, dem deutschstämmigen Inhaber von Blue Note Records, empfohlen. In den Liner Notes der Jutta LP schreibt Leonard Feather:
Als wir den überfüllten Kellerclub in Duisburg betraten, flutete uns eine Musik entgegen, von der wir kaum glauben konnten, dass sie das Werk von 5 Deutschen war, umgeben von Alt- und Tenorsaxophon. Einem Bass und einem Schlagzeug saß ein attraktives Mädchen am Klavier. Ihr kastanienbraunes Haar hing lose über den Rücken. Sie war vollkommen auf die Musik konzentriert und hatte offensichtlich die laute Menge um sie herum vergessen. Wir waren auf den besten Jazz gestoßen, den wir bis dahin gehört hatten. Ausgerechnet in einem Land, das so viele Jahre durch Nazis von dieser Musik ausgeschlossen war. Das war unglaublich.
Soweit Leonard Feather in den Liner Notes zur LP Jutta. Und jetzt ein Song von der LP, der Titel Variations, mit Emin Mangelsdorf, Altsaxophon, Jucki Freund, Tenorsaxophon, Hans Kresse Bass, Karl Sanner Schlagzeug und Jutta Hipp am Piano. Thank you. das Utah Hip Quintett mit Variations, aufgenommen am 24. April 1954 in Frankfurt am Main und veröffentlicht auf der LP Utah bei Blue Note Records in New York. Der Ruf in den USA eilte Utah Hip voraus. Die Zeitschrift Downbeat schrieb:
Noch bemerkenswerter ist das Klavier von Utah Hip. Klingt, als hätte sie bei Tristano studiert und sich dann einen eigenen Hip-Stil ausgedacht. Shorty Rogers Bass und Carl Sanners Schlagzeug vervollständigen ein Quartett, das dem internationalen Jazz des Labels einen glamourösen, teutonischen Touch verleiht.
Fast schon überschlugen sich die Kritiken in dieser Zeit.
Musikalische Sensation Europas. Die einzige Pianistin, die Art Tatum, Errol Garner, George Shearing und Lenny Tristano Styles spielt.
Der Trompeter Dave Amram, Jahrgang 1930 und Anfang der 50er Jahre Mitglied der US Army Symphony in der Bundesrepublik, hatte auch mit Utah Hip gespielt. Er sagte später in einem Interview:
Keine andere Frau hat zu der Zeit dieses Style of Jazz spielen können. Außerdem war sie nicht eingebildet. Immer sehr bescheiden und eine sehr gute Musikerin mit einem Gefühl, das war richtig kräftig. Richtiger Jazz. Für mich ist Utah Hip Germany's Billie Holiday.
Und die Süddeutsche Zeitung bemerkte:
Hans Koller und die reizende Pianistin Utah Hip spielen einen sorgfältig ausgefeilten Jazz modernster Prägung. Dezent und manchmal geradezu kammermusikalisch.
In der Praxis bedeutete die Musik für die JazzerInnen in den 50er Jahren jeden Abend einen Auftritt in verräucherten Bars und Clubs der Großstadt, in der Hoffnung, zumindest ein wenig für den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen.
Es gab keine Gage, aber wir haben umsonst Getränke bekommen. Dafür hatte man endlich einen Platz, wo man sich nachts nach dem Spielen noch traf. Jede Nacht mindestens bis 4 Uhr morgens. Man machte die Seele frei.
Der Posaunist Albert Mangelsdorf in einem späteren Bericht. Der Tübinger Jazzpianist Martin Trostl über Utah Hips Musik in dieser Zeit.
Was sie gespielt hat in Deutschland, zumindest als sie dann bekannt geworden ist, kann man einsortieren in Cool Jazz. Also mit Hans Koller in der Band und Mangelsdorf, das war definitiv Cool Jazz.
Von Hans Koller, ihrem früheren Saxophonisten und Songwriter, hatte sich Utah Hip inzwischen musikalisch distanziert.
Ich wollte etwas anderes. Mir hat das saharin-verwaschene Gedudel nie gefallen. Da war immer Streit mit dem Koller-Hans und anderen. Ich liebe den Jump und den ursprünglichen wahren Jazz. Und nicht das langweilige Zeug mit dem Schlagzeug nur so abwischen, so ganz leise, damit man auch genug Tenor hört.
Irgendwann im Sommer 1955 erhält Utah Hip eine Nachricht aus New York. Man erwarte sie dort und ein Plattenvertrag bei Blue Note Records liege für sie bereit.
Es war auf jeden Fall jetzt erstmal eine große Auszeichnung, dass aus dem Stammland des Jazz und auch des Modern Jazz, dass man da nach Amerika eingeladen wird von so einem namhaften Jazzkritiker und Promoter wie Leonard Feather, ist natürlich schon ein Ritterschlag oder in dem Fall ein Ritterinnenschlag.
Ein letztes Mal spielt sie am 28. Juni 1955 beim Südfunk in der Stuttgarter Villa Berg. Es sind die letzten überlieferten Aufnahmen von ihr aus Europa. Wir hören sie mit dem Jazzstandard Indian Summer. Thank you. Jutta Hipp am Piano mit Indian Summer. Aufgenommen Ende Juni 1955 in der Stuttgarter Villa Berg. Eine Produktion von Dieter Zimmerle. Er leitete beim SDR die Jazzredaktion und war außerdem Herausgeber der Zeitschrift Jazzpodium. Neben seinem Kollegen Joachim Ernst Behrendt vom Südwestfunk galt Zimmerle als einer der großen Förderer Jutta Hipps in ihrer Zeit in Deutschland. Hier noch ein Song aus der Session in der Villa Berg. Der Jazzklassiker The Man I Love. Das Masterband dazu habe ich im Jahr 2000 im Schallarchiv des SWR in Stuttgart bei den Recherchen zu einem Film gefunden, der dann aber leider nicht realisiert werden konnte. Die Aufnahme aus dem Sendesaal der Villa Berg ist von 1955 und, soweit ich weiß, noch nie auf einer CD oder Schallplatte erschienen. Das Besondere, es wechseln sich mehrere Musiker ab. Die damals noch jungen Horst Jankowski und Paul Kuhn sowie Roland Kovacs, Frank Jewall und eben Jutta Hipp. Jeweils mit Ansage. Da hören wir jetzt mal rein.
Jutta Hipp. Übernommen von dem 19-jährigen Horst Jankowski.
The Man I Love mit Roland Kovacs, Frank Jewall, Horst Jankowski, Paul Kuhn und Jutta Hipp. Eine über 22 Minuten lange Aufzeichnung aus dem Sendesaal der Villa Berg in Stuttgart vom 28. Juni 1955. Exklusiv hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Heute mit dem zweiten Teil der Musikbox über die Jazzpianistin Jutta Hipp. Sie hätte 2025 ihren 100. Geburtstag feiern können. Im Jazz Poll 1954-55 wählt man Jutta Hipp zur Nummer 1 der deutschen JazzpianistInnen.
Arg viele Musiker, vor allen Dingen im Modern Jazz und arg viele wirklich im Sinne, die man heute jetzt auch engagieren würde, jetzt als ernsthafte Jazzmusiker, gab es eigentlich damals nicht. Also die Konkurrenz war jetzt noch nicht so groß. Und wenn man natürlich jetzt eine Frau auszeichnen wollte, auch speziell, also für ihre pianistische Arbeit und natürlich auch speziell noch, weil sie eine Frau war, führte da eigentlich kein Weg dran vorbei. Also sie war schon die Pianistin, aber der Pianist oder die Pianistin in den 50er Jahren, also ganz unabhängig vom Geschlecht, Mitte der 50er Jahre in Deutschland auf jeden Fall.
Jutta Hipp hatte auch einen sehr sensiblen, ich nenne mal Hip-Style. Keiner konnte so spielen wie sie und das machte sie einzigartig und die Fans und ja, das Publikum liebte sie dafür. Also ihre eigentlich zurückhaltende Art auf der Bühne, aber dann doch ihren eigenen Stil präsentieren, dafür hat das Publikum sie geliebt.
Die Jutta Hipp-Biografin Ilona Haberkamp anlässlich der Verleihung des Jutta Hipp-Preises 2023 in Leipzig. Im Mai 1955 reist Jutta Hipp im Tourbus mit anderen Musikern als Jazzbotschafterin nach Jugoslawien. Sie konzertiert in Belgrad, Zagreb und Ljubljana. Im Sommer 1955 folgen noch einige Auftritte mit dem Quintett im Kölner Club Die Brücke, im Darmstädter Hot Circle und sodann am 19. August im Hot Club Hannover. Die Presse kündigt Jutta Hipp nun als Deutschlands First Lady of Jazz an. Dann besteigt sie um den 12. November 1955 in Bremerhaven das Passagierschiff America. Die Fahrt verläuft stürmisch. Der 220 Meter lange Dampfer muss sich durch haushohe Wellen pflügen. Das Schiff hat einen ganzen Tag Verspätung. Jutta Hipp schreibt in einem Brief, sie hätte viel gegessen und sei nicht seekrank geworden. Man habe Bridge gespielt und im Liegestuhl auf dem Promenadendeck habe sie sich gefühlt wie in einer Wiege. Dann war es endlich soweit.
Ich war schon um 4 Uhr morgens auf, als wir uns New York näherten und sah die Lichter an der Küste. Wir hatten eine herrliche Einfahrt. Kurz vor Manhattan ging die Sonne auf und die Wolkenkratzer kamen immer deutlicher aus dem Dunst. Es war wie eine Fata Morgana. Man kann es nicht beschreiben, man muss es gesehen haben. Es ist einmalig schön.
Leonard Feather holt sie am Pier 88 ab und macht sie mit einigen Menschen aus dem Showbusiness bekannt, darunter auch Steve Allen von der beliebten Tonight Show. Sie findet ein kleines Apartment in Brooklyn. Noch dauert es, bis ihre Genehmigung kommt, als Jazzpianistin zu arbeiten. Um Geld zu verdienen, nimmt sie einen Job in einem Warenhaus an. Abends besucht sie die Clubs. Angesagt sind damals vor allem das Birdland am Broadway und das Café Bohemia in Greenwich Village. Und sie schreibt Konzertkritiken für deutsche Jazzzeitschriften wie das Jazzpodium und das Jazz Echo. Von einigen Musikerkollegen wie Miles Davis ist sie eher weniger angetan. Dann entdeckt sie im Plattenregal von Leonard Feather eine Blue Note LP des Hardbop-Pianisten Horace Silver.
Ich leg die Platte auf, ich sag, wer ist denn das? Horace Silver. Ich war restlos begeistert, wie der spielt. Das hat wenigstens geswingt. Der spielte in Bohemia, wo ich ihn das erste Mal gehört habe. Seit der Zeit war ich ganz begeistert.
Thank you. Silverware mit dem Horace Silver Trio und Percy Heath am Bass und Art Blakey am Schlagzeug. Horace Silver war 1955 Teil der Jazz Messengers um Drummer Art Blakey, spielte aber auch schon ab und zu mit seinem eigenen Quintett. Und er hatte bei Blue Note Records bereits einige Langspielplatten herausgebracht. Jutta Hipp sah in seinem leichten und flüssigen Spiel ihr alter Ego. Sie schrieb im Jazz-Echo:
Ihr müsst euch unbedingt die auf Blue Note erschienenen Horace Silver-Platten anhören. Das ist mein Ideal. Zoot Sims war damals in Frankfurt ganz stolz. Er sagte mir: Was denkst du denn? Ich habe mit Art Blakey gespielt. Das verstehe ich jetzt. Von Basie bin ich auch ganz hin. Aber vergiss nicht, Horace Silver.
Jutta Hipp rührt die erste Zeit in New York kein Klavier an. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, ihre Eindrücke zu verarbeiten. In einem Interview für die Zeitschrift New Yorker sagt sie:
Ich bin so froh, hier zu sein und habe Angst vor dem Erfolg.
Jutta Hipp saugt den Jazz und das Leben in New York in sich auf, das so anders ist als in ihrer deutschen Heimat, schreibt sie im Jazz-Echo.
Es ist ein himmelhoher Unterschied, ob du amerikanische Musiker in Deutschland hörst oder hier, wo sie zu Hause sind. Hier ist alles ganz anders. Es reißt einen einfach mit. Und dazu die Unzahl guter Musiker. Es ist, als ob man neu geboren wird, wie ein Sektrausch. Du weißt ja, wie skeptisch alle waren über meine Auswanderung. Jetzt hänge ich so an den USA, dass ich vor Heimweh sterben würde, wenn ich für immer zurück nach Europa müsste. Das Schönste ist, man braucht keine Konzessionen an das Publikum machen. Man spielt einfach Jazz, nur den eigenen Stil. Es ist wie im Märchen.
Im Februar 1956 bekommt Jutta Hipp die begehrte Cabaret Car. Erst mit dieser Lizenz darf sie als Jazzpianistin in öffentlichen Clubs spielen. Im März erhält sie mit ihrem Trio ein 6-monatiges Engagement für das Hickory House an der 52. Straße, eine Mischung aus Restaurant, Grill, Bar und Jazzclub. Das Engagement ist lukrativ, der Lärmpegel allerdings hoch. Dazu Martin Trostl.
Es wurde halt zum Tanz gespielt, es wurde zum Amüsement gespielt, es wurde dabei gegessen, es wurde dabei getrunken, es wurde dabei geredet und es wurde viel geraucht auf jeden Fall. Also es war sehr ungesund.
Im Hickory House befindet sich die Bühne in der Mitte des Saales hinter der Bar unter einem ovalen Baldachin. Am 5. April 1956 schleppt Toningenieur Rudi van Gelder sein Equipment ins Hickory House. Alfred Lion will die 20 live aufgenommenen Songs auf 2 LPs in seiner 1500er Reihe bei Blue Note Records veröffentlichen. Leonard Feather besorgt die Ansage.
Hello, this is Leonard Feather. Welcome to the Hickory House here on 52nd Street and welcome also on the occasion of our first American recording session for Blue Note right here inside the Oval Bar to a young lady I had the pleasure of first hearing in 1954 in the little town of Duisburg in Germany. We finally lured her over to the United States and with the help of a bass man from England, Peter Ind, and a fine American drummer, Edmund Thigpen, she's playing more piano than ever. Let's say hello to Miss Jutta Hipp.
Thank you very much, Leonard. The name of the first tune is Liebe war es nie. That means in English, it was never love. Or the Americans say it much nicer. They say, take me in your arms.
Jutta Hipp, Piano, Peter Int, Bass und Ed Thigpen, Schlagzeug. Live at the Hickory House, aufgenommen am 5. April 1956. Ihr hört Mikro Europa auf der Wüstenwelle, heute mit dem zweiten Teil der Musikbox über die Jazzpianistin Jutta Hipp. Sie wäre im Februar 2025 100 Jahre alt geworden. Von ihren beiden Mitmusikern im Hickory House war Jutta Hipp sehr angetan.
Ed Thigpen ist ein Mordsdrummer. Er ist so einfühlsam und macht auch ein bisschen Geräusch. Der wischt nicht nur mit dem Lappen das Schlagzeug ab. Und der Peter Int, der wohnt nun in England, der war auch ein guter Bassist.
Das Musikerinnenleben in Big Apple ist für Jutta Hipp eine Herausforderung. Trotz ihres Engagements im Hickory House, sie war ständig knapp bei Kasse.
2 Wochen nix, dann musste ich hier Miete zahlen. Und mal eine Woche irgendwo, die Band finden, Flugzeug bezahlen. Wir wussten nie, wo wir wohnen. Manchmal, die Musiker, die schon da waren, die kannten irgendeinen Platz. Dann sind wir dahin gefahren. Ich musste die Miete bezahlen und dann den Rückflug nach New York.
Die Konzerte außerhalb von New York lohnen sich für Jutta Hipp und ihr Trio nicht wirklich. Zumeist mussten sie Fahrt und Übernachtung aus eigener Tasche finanzieren. Entsprechend wenig blieb von der Gage übrig. Kaum einer aus der Jazzszene in New York konnte wirklich von seiner Musik leben.
Bei mir hingen immer alle Leute herum. Der James Moody hat auf dem Fußboden geschlafen, der war vollkommen besoffen. Alle kamen dahin.
Saxophonist James Moody war damals schon ein Star. Er hatte bei dem renommierten Label Prestige mehrere LPs veröffentlicht. Auf Dauer kaum erträglich empfand Jutta Hipp die Abende im Hickory House. Die Gäste kamen vor allem ins Lokal, weil sie ein saftiges Steak essen wollten. Außerdem unterhielten sich die Leute mitunter lautstark, ohne groß von der Musik Notiz zu nehmen.
Da kam eine rein, die hat immer was dazwischen gerufen, um einen nervös zu machen. Ich bin aufgestanden, habe das Mikrofon genommen und habe gesagt, Ladies and Gentlemen, there is a lady down, she would sing a song for us. Dann habe ich ihr das Mikrofon hingehalten. Dann ist sie weggegangen und nicht mehr wiedergekommen.
Jutta wollte sich nicht reinreden lassen, hatte ihre eigenen Vorstellungen von ihrer Musik und vom Jazz. Gitarrist Attila Zoller war in Deutschland eine Zeit lang mit Jutta Hipp liiert und blieb ihr auch in New York Zeit seines Lebens verbunden.
Sie war überhaupt nicht kommerziell eingestellt. Sie wollte das nicht. Die ganzen Erwartungen, diese Show, die wollen ihr sagen, was sie zu tun hat. Und sie wollte Verschiedenes nicht tun. Sie hat dafür keinen Nerv.
Nebenbei zeichnete Jutta Hipp karikaturartige Porträts von MusikerInnen wie Ella Fitzgerald, Horace Silver und Lester Young. Bei ihren Auftritten hatte sie großes Lampenfieber. Als Gegenmittel konsumierte Jutta Hipp eine Unmenge Alkohol.
Manche Leute stehen rasend gerne im Scheinwerferlicht. Ich hasste es. Das war auch einer der Gründe, warum ich so viel trank. Es war stressig. Ich wollte, dass sich die Leute an dem erfreuten, was ich tat. Ich wollte dabei aber selbst im Hintergrund bleiben. So wie beim Malen, da geht es mir darum, dass die Leute sehen, welche wunderbaren Dinge es auf der Welt gibt und was geschieht.
Der Jazz in den USA der 50er und 60er Jahre war eine Männerdomäne, eine sexistisch und rassistisch geprägte Welt. An den Instrumenten spielten Frauen keine Rolle. Allenfalls gern gesehen waren sie als Sängerinnen oder als Groupies nach dem Konzert hinter der Bühne.
Ich denke, wenn du eine Frau bist, hast du ein kleines Problem. Du wirst als jemand betrachtet, der dem Mann den Job wegnimmt.
Ein Zitat der Jazzpianistin Toshiko Akiyoshi aus der Zeitschrift Jazzforum. Sie kam aus Japan wie Jutta Hipp 1955 nach Amerika. In Boston belegte sie ein Stipendium am Berklee College of Music und hatte ebenfalls ein Engagement im New Yorker Hickory House. Im Juli 1956 spielt Jutta Hipp auf dem Newport Jazz Festival, wo die gesamte US-amerikanische Elite des Jazz auf der Bühne steht. Miles Davis, Count Basie, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong und eben Jutta Hipp mit ihrem Trio.
Now with Ed Thigpen at the drums, Eddie Jones of the Count Basie Orchestra, who will return in a few minutes to conclude tonight's program, Eddie Jones on bass, we introduce a lady who is not being introduced simply because of her gender, nor the fact that she adds to the international flavor of the festival, because she's a fine pianist, Miss Jutta Hipp. Sensibly dressed.
Jutta Hipp mit ihrem Trio auf dem Newport Jazz Festival 1956. Ende Juli hat Jutta Hipp im Tonstudio von Rudi van Gelder in Hackensack, New Jersey, einen Termin mit ihrem Quintett, mit Sue Sims am Tenorsaxophon und Jerry Lloyd an der Trompete. Es sind die Aufnahmen für die Blue Note LP 1530 mit dem Artwork von Reed Miles, auf dem Cover geometrisch abstrahierte Klaviertasten in Gelb und Blau vor grünem Hintergrund, vielleicht einer seiner schönsten Entwürfe. Die Session gestaltet sich zunächst etwas schwierig.
Wir warteten auf Sue Sims bei Rudi van Gelder im Studio. Es dauerte eine Ewigkeit. Es hatte den Eindruck, als ob er absichtlich zu spät kam, um mich zu stressen.
Sue Sims erschien dann aber doch noch. Aus der Session gleicht der Song Almost Like Being in Love von Jutta Hipp und ihrem Quintett. Der Kulturkritiker und Philosoph Roger Williamson schrieb dazu:
Leicht im Anschlag suchend, lyrisch phrasierend, so dass Sue Sims nicht anders als der Berserker sein kann mit seinem Tenorsaxophon, das so viel Präsenz beansprucht, während sich Jutta Hipp wie der Lufthauch über Pelz und Blüte bewegt.
Thank you.
Jutta Hipp mit Sue Sims am Tenorsaxophon und dem Song Almost Like Being in Love. Ihr hört den Tübinger Campusfunk Mikroeuropa mit einer Musikbox zum 100. Geburtstag der Jazzpianistin Jutta Hipp. Mit Sue Sims, ebenfalls 1925 geboren, schien sich Jutta Hipp zumindest musikalisch sehr gut verstanden zu haben. Der Musiker starb 1985 in New York mit 59 Jahren an Krebs. 1978 schreibt sie in einem Brief an Dieter Zimmerle vom Jazzpodium:
Mit Sud habe ich das Gefühl, dass wir uns total verstehen. Worte sind unnötig, wenn er da ist. Da ist ein anderer Mensch wie ich innerlich. Jedes Wort ist zu viel. Ja, der Sudi liebt Count Basie mehr als Oscar Peterson, hasst elektrische, künstliche Musik bis auf Gitarre, schnitzt Vögel aus Holz, fotografiert Kanaldeckel, liebt Natur. Ich bin sicher, Sudi will nicht berühmt werden. Er ist da, das ist genug. Aber jeder fühlt, dass er da ist. Er braucht keine schreiende Reklame aus Angst, man könne ihn übersehen. Er ist ein totaler Mensch in sich selbst. Er ist da und zeitlos gut.
Zum alltäglichen Sexismus im Jazzbusiness kam nun mehr und mehr die Kritik an Jutta Hipps Musik. Vom etwas manierierten, von Bach und Lenny Tristano beeinflussten Stil hatte sie eine eher trockene, fließende Spielweise entwickelt. Und das gefiel den Kritikern überhaupt nicht. Ihr einstiger Förderer Joachim Ernst Behrendt im Jazz-Echo 1956:
Man hört eine neue Jutta Hipp. Die alte Jutta, das war für uns alle bewegende Sensibilität, lange, schön geschwungene musikalische Linien, gespielt aus einer weiblichen, gefühlvollen Intuition. Die neue Jutta swingt, hart und männlich durch die Melodie. Sie swingt mit einer Härte und Schärfe, wie man das selten bei Musikern weißer Hautfarbe hört. Die neue Jutta spielt gewiss vorzüglich, aber sie spielt wie 100 andere Pianisten.
Ein vernichtendes Urteil, das Jutta Hipp nicht unbeeindruckt lässt.
Und Leonard Feather hat gesagt, dafür habe ich dich nicht hierher geholt, spiel mal bitte so und so, sonst klingst du eh wie alle anderen und da haben wir genug hiervon. Und auch in Deutschland wurde sie kritisiert. Jetzt klingt Jutta männlich und hart. Was ist da los? Wir wünschen unsere Jutta, wie sie mal war. Ja, das hat ihr eben Kritik eingeheimst.
Sie versucht einmal mehr, sich mit Alkohol wieder aufzurichten.
Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich war ganz unten. Ich habe schon in der Früh angefangen mit Wodka und mir ist schlecht geworden. Dann habe ich Milch getrunken, Weißbrot gegessen, habe gleich wieder angefangen mit dem Alkohol, Marihuana geraucht und Dexedrine. Das haben mir die Musiker immer umsonst gegeben. Die Nervosität, die Angst und die Unsicherheit. Man wusste nie, wo der nächste Job herkommt.
Dann kam eine Anfrage des großen Bassisten Charles Mingus.
Er rief mich plötzlich eines Abends an und fragte, ob ich für ihn zwei Abende spielen wolle. Sein Pianist sei erkrankt und er könne keinen anderen finden. Ich fragte ihn, "Why are you calling me? I'm not good enough for you." Ich hatte zunächst große Angst, denn ich hatte gehört, dass Mingus komplizierte Arrangements benutzt. Aber alles kam anders. Seine berühmten Tongemälde sind nichts anderes als gefühlte Improvisationen. Er hatte keine Noten und flüsterte mir während des Spiels nur ab und zu etwas ins Ohr, welche Stimmung nun gemeint sei. Stelle dir New York bei Nacht und Nebel vor. Hör das Hupen von Taxis. Spiele jetzt nur in den hohen Tönen. Jetzt den Blues für einen einsamen Betrunkenen. Polizeisirenen, Aufregung, Chaos, People Rushing, Quiet Moonlight.
Von Jutta Hipp mit Charles Mingus sind leider keine Aufnahmen bekannt. Ende 1958 zieht Jutta Hipp die Reißleine.
Ich habe in den ersten 3 Jahren nichts von New York gesehen. Ich kannte die Straßen nicht und bin meistens mit dem Taxi gefahren. Ich habe in der Nacht gelebt oder war gerade mit irgendjemandem im Bett, der gerade mein Freund war. Forget the boyfriends. Forget it. Ich kann nicht mehr erzählen. Oftmals bin ich besoffen rumgestolpert. Ich sag dir, ich war unmöglich.
Da sie natürlich auch sehr große Auftrittsangst, also sehr großes Lampenfieber immer hatte. Und das kann natürlich auch dazu geführt haben, dass sie halt einfach dann zu viel getrunken hat. Und irgendwann mal hat sie gesagt, nee, also das hat jetzt keinen Wert. Also wenn ich jetzt immer irgendwie eine Flasche Schnaps trinken muss, um meine Nerven zu beruhigen, dann bringt es das irgendwie nicht. Dann mache ich halt was anderes.
Jutta Hipp beschließt, aus dem Musikgeschäft auszusteigen.
Nach einer Weile haben die Musiker gesagt, ich wäre eingebildet. Aber ich konnte einfach nicht mehr mitmachen. Früher war ich ja auch besoffen. Da haben wir zusammen rumgefeiert. Das ging, das war okay. Anfangs kriegte ich noch Telefonanrufe. Aber weil ich aufgehört habe zu trinken, ich weiß nicht, war es wie ein Bums oder so? Ich lebte in einer ganz anderen Welt und ich konnte nicht mehr. Im Moment konnte ich gar nicht mehr mit denen reden.
Jutta Hipp findet einen Job als Näherin in einer Fabrik, wo sie bis zu ihrem Ruhestand in den 1990er Jahren arbeitet. Über ihren Entschluss schreibt sie 1980 in einem Brief.
Ich bin froh, dass ich aus dem nervenzerrüttenden Rummel raus bin, denn ich kann nicht mehr viel Aufregung und Unsicherheit aushalten. Es frisst mich auf. Ich brauche ein ruhiges, geregeltes Leben. Der Tagesjob war meine Lebensrettung.
Jutta Hipp sollte ihr Klavier nie mehr anrühren. Stattdessen widmet sie sich in der Freizeit ihrer Malerei. Auf Vermittlung des Saxophonisten Lee Konitz und dessen Frau Gundula zahlt die Firma Blue Note ihr schließlich 2001 die seit den 50er Jahren aufgelaufenen Tantiemen in Höhe von $40.000 aus. Sie freut sich, aber Geld allein ist für sie nicht so wichtig.
Am glücklichsten bin ich auf meinen Naturtrips. Am Union Square füttere ich die Eichhörnchen, die mir aus der Hand fressen, am Mantel hochkrabbeln und in meine Shoppingbag gucken. Und die Tauben dort sitzen am Arm, auf dem Kopf, sehe da aus wie eine Vogelscheuche.
Jutta Hipps Leben geht am 7. April 2003 zu Ende. Allein in ihrer Wohnung stirbt sie mit 78 Jahren an einer Krebserkrankung. Was bleibt, ist ihre Musik und die Erinnerung an eine Frau, die sich im Mekka des Jazz in einer musikalischen Männerwelt hat durchsetzen wollen. Sie hat nicht aufgegeben und sich im Laufe der Zeit mit ihrer Malerei ein neues, glückliches Standbein geschaffen. Viele Jahrzehnte war Jutta Hipp was für Insider des Jazz. Mittlerweile gibt es in Markkleeberg bei Leipzig, dem Ort ihrer Jugend, einen Jutta Hipp-Weg. Seit 2023 verleiht der Jazzverband Sachsen e.V. alle zwei Jahre den Jutta-Hipp-Preis in den Kategorien Komposition, Improvisation sowie als Ehrenpreis. Die PreisträgerInnen 2025 Marina Schlagintweit, Stefan Deller und Eckhard Schleiermacher.
And now our bass player Peter Ind is gonna take a solo. He's gonna play If I Had You.
Damit wären wir am Ende des zweiten Teils unserer Musikbox über die Jazzpianistin Jutta Hipp angelangt. Für die Sendung verwendete ich vor allem Plötzlich Hipp, das Leben der Jutta Hipp zwischen Jazz und Kunst von Ilona Haberkamp, sowie ihren tollen Bildband The Life and Art of Jutta Hipp. Einige Einspieler stammen aus dem YouTube-Video von der Verleihung des Jutta Hipp-Preises 2023. Die O-Töne eingesprochen haben Hanna Kunz und Jakob Spiegel. Mehr über den Tübinger Campusfunk erfahrt ihr auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.